Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Friederike Krieger, ich bin Chefredakteurin des Versicherungsmonitors. Heute spreche ich mit unserem Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Friederike Krieger.
Ja, in dieser Woche stand mal wieder die Allianz mit ihrem Structured Alpha Skandal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Herr Fromme, was ist da passiert?
Die US-Behörden haben ihre Einigung mit der Allianz bekannt gegeben. Das klingt so ein bisschen niedlich, Einigung mit der Allianz. Sie haben gesagt, welche Strafen die Allianz kriegt und wie sich das auswirkt. Die Allianz hat dann natürlich betont, dass sie sich wohl verhalten hat, alles untersucht, mit untersucht hat und deswegen sogar niedriger Strafen gekriegt hat, als man befürchten musste. Und dass jetzt hoffentlich alles vorbei ist aus Sicht der Allianz.
Also die Dokumente, die ja in dem ganzen Zuge mit veröffentlicht wurden, die haben ja schon tiefe Einblicke gegeben. Da war ja zum Beispiel dieser Bericht der Börsenaufsicht und auch die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft gegen die beteiligten Fondsmanager. Da war ja wirklich ziemlich viel drin, auch was wie die Allianz da Anleger getäuscht hat. Sie hatten sich ja durch diese ganzen Dokumente gewühlt. Was wird der Allianz da konkret vorgeworfen?
Dieses Structured Alpha war ja so ein System, wo man angeblich viel Alpha, also direkten Ertrag, mitziehen kann, aber hohe Absicherungslevel hat. Und die Leute von Allianz Global Investors, die das verkauft haben, haben immer betont, sie seien ja Teil der Versicherungsgruppe und die Allianz, das steht da wörtlich drin, hat so ein Manager immer wieder betont, auch in Videos, die sei ja sowas wie ein Supercop, die ständen hinter ihm und würden dafür sorgen, dass jeder Risikoabsicherung bis zur 10. Stelle nach dem Komma eingehalten würde. Das war die Verkaufsmasche. Sie haben das vor allem an Pensionsfonds und andere große Anleger verkauft, übrigens auch einen aus Deutschland. Man weiß nicht, wer das ist, der hat sich da auch beteiligt. Und sind dann Risiken gelaufen, die deutlich größer waren, als die Kunden glaubten. Zum Beispiel haben sie Hedges von sehr viel schlechterer Qualität gekauft. Also Hedges, die erst viel später greifen würden, als sie den Anlegern sagten. Und sie haben die gesamte Risikohaftigkeit dieses Investments immer sehr stark runtergespielt, gegenüber den Anlegern auch zum Teil mit Fälschungen von Zahlen und so weiter.
Sie hatten ja gerade schon gesagt, für die Allianz, die hofft, dass das damit jetzt alles ausgestanden ist. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Ist damit alles ausgestanden?
Naja, auf den ersten Blick ja. Und Aktienanalysten sagen ja auch, toll, jetzt kann es wieder aufwärts gehen. Man muss aber auch sehen, Allianz Global Investors, das ist ja immerhin ein großer Asset Manager dieser Gruppe, darf 10 Jahre lang in den USA keine Fonds verkaufen. Das ist ja ein Misstrauenszeugnis allererster Güte, wenn US-Behörden so etwas verordnen, 10 Jahre Tätigkeitsverbot für eine Firma. Jetzt muss sie natürlich kämpfen. Ich glaube, sie hat das auch schon gesichert, dass PIMCO, ihr viel größerer Asset Manager, weiterarbeiten kann, der auch weiter versichern kann. Aber natürlich geht das negativ auf den Ruf der Allianz, die als Versicherer natürlich besonders solide dastand. Das erinnert mich so ein bisschen an AIG 2008, die hatten ja diese Abteilung, die hat Immobilien bzw. Hypotheken gedeckt gegen Ausfall, hatte auch so ein System, das angeblich nie versagen könnte, das der Vorstand natürlich nie verstanden hat von AIG und hat darüber dafür gesorgt, dass sie irgendwie 185 Milliarden Dollar an Staatshilfe brauchten, um dafür zu sorgen, dass sie nicht gegenüber Banken in großem Maße zahlungsunfähig waren und damit die Banken mit in den Abgrund gerissen hätten. Inzwischen hat AIG diese 185 Milliarden Dollar zurückgezahlt. Man muss sagen, die Ähnlichkeit ist die, dass da ein System war, wo die Anbieter, nämlich in dem Fall die Hedgefondsmanager dieser Structured Alpha Geschichten, sich den guten Namen des Versicherers und den guten Leumund geliehen haben, um ein sehr zweifelhaftes Produkt und sehr risikoreiches Produkt zu verkaufen. Sie hatten da insgesamt 11 Milliarden Dollar eingesammelt und zum Höhepunkt der Krise, Anfang 2000, hatten sie 7 Milliarden Verlust mit den Fonds gemacht.
Und die Frage, die man sich ja jetzt auch noch stellt, ist, wie stark dieser ganze Skandal Oliver Bethe beschädigt, den Allianz-Chef. In Ihrer Kolumne am vergangenen Freitag hatten Sie ja noch geschrieben, also dass nur so ein wirklich massiver Crash der Aktie ihn aus dem Sattel reißen könnte. Seitdem ist ja in dieser Woche auch viel passiert. Sind Sie immer noch dieser Ansicht oder wird dieser Skandal Folgen für ihn haben?
Das glaube ich nicht. Also die großen Anleger und Analysten halten eisern zu ihm, weil er das bringt, was sie erwarten, nämlich garantiert hohe und steigende Dividenden und Aktienrückkäufe. Das ist alles, was sie bei der Allianz interessiert. Das Geschäftsmodell, die Reputation, alles ist ihnen egal. Es geht ja tatsächlich nur um Dividende und Aktienrückkäufe und steigenden Aktienwert. Die Strategie und die Langfristaussichten sind den meisten Anlegern, auch den meisten Analysten völlig egal.
Ja, die Allianzführung, die argumentiert ja auch jetzt, sie hätte von den ganzen Vorgängen nichts gewusst. Aber andererseits hatten sie ja 2020, als sie sich gegen die Vorwürfe der Pensionsfonds verteidigt haben, gesagt, sie hätten alles genau untersucht und die Fonds wären niemals von ihren Anlagerichtlinien abgewichen. Also hatten anscheinend ja dann doch irgendwie drauf geschaut. Wie passt das alles zusammen?
Genau, das passt nicht zusammen. Das ist auch meine Meinung. Also man kann nicht 2000 Pressemitteilungen rausgeben und sagen, man hätte das genau analysiert und es sei alles in Ordnung. Als Allianz, nicht als Allianz Global Investors, als Allianz Konzern. Und dann zwei Jahre später sagen, also wir haben von alledem nichts gewusst, dass irgendwo ist da eine Macke in der Argumentation.
Die Allianz war jetzt nicht nur das Einzige, was sich diese Woche ereignet hat. Es hat auch zum ersten Mal die neue InsurTech-Messe, InsurNext, ihre Tore geöffnet in Köln. Dieses Format hatten die Köln-Messe und das InsurLab Germany angeschoben. Die sollte eigentlich schon 2020 zum ersten Mal stattfinden. Aber dann kam die Pandemie, dann wurde sie auf 2021 verschoben, aber dann war immer noch Pandemie und deswegen fand sie erstmal digital statt. Und jetzt ist zwar immer noch Pandemie, aber jetzt interessiert es ja keinen mehr so wirklich. Deswegen haben jetzt die Messetore geöffnet und diese InsurTech-Messe ist an den Start gegangen.
Wie war es denn? Sie waren da, ne?
Ja, es war schon interessant da. Also es ist wirklich keine klassische Konferenz, wie man sie sonst kennt. Es ist wirklich eher eine Messe. Also es gibt natürlich ein Rahmenprogramm, auch mit Vorträgen, aber die Hauptmusik spielt auf der Messefläche, wo sich dann halt die InsurTechs mit den Versicherern treffen und mit anderen Dienstleistern und Kooperationen auskungeln und auch oder auch vielleicht mit Kooperationspartnern sich treffen, die sie schon länger nicht gesehen haben. Und es ist so ein bisschen wie bei der Digital Insurance Agenda in Amsterdam, der großen InsurTech-Messe.
Wie war denn die Stimmung da im Saal? Sie waren ja, wie gesagt, gestern, glaube ich, ne? Gestern waren Sie da.
Ja, die Stimmung war gut, weil alle glücklich waren, dass sie mal wieder raus konnten und sich treffen konnten und sich austauschen konnten und wirklich mal wieder vor Ort netzwerken konnten. Deswegen war die Stimmung schon gut.
Und sehen die InsurTechs, ich meine, es ist ja nicht so die Riesenerfolgsgeschichte bisher, wenn man genau guckt. Der Erfolg besteht darin, dass sie viel Geld eingesammelt haben. Aber wenn man in den Markt reinguckt, da gibt es nur zwei erfolgreiche Digitalunternehmen im Versicherungsbereich. Das eine heißt Check24, das andere Hook24. Clark versucht was zu werden, WeFox sehe ich nirgends. Also dieses Gefühl, dass sie vielleicht gescheitert sind, haben die aber nicht, die InsurTechs.
Das habe ich da jetzt auf jeden Fall nicht so wahrgenommen. Aber gestern war ja auch auf dem Podium noch Carsten Maschmeyer, der jetzt auch als Startup-Investor unterwegs ist. Und der sagt ja sowieso auch, dass die deutschen Unternehmen, also auch die InsurTechs, nicht unbedingt ihr Scheitern so einräumen. Also die Amerikaner sagen eher, we failed twice, aber jetzt geht's richtig los, jetzt kriegen wir es auf jeden Fall hin. Irgendwie, die sagen auch durchaus offensiv, ja, ich bin gescheitert, aber jetzt funktioniert's. Also die Deutschen sind da auch eher, die legen da auch eher das Deckchen drüber.
Ja, ich glaube ja, dass wir wahrscheinlich auch ein bisschen die InsurTechs unterschätzen. Da braut sich wahrscheinlich mehr zusammen, als wir auch selber als Journalisten sehen und vor allem mehr als die Versicherer sehen. Die Versicherer glauben ja, sie haben den Anschlag, den Angriff überwunden, da passiert nicht mehr viel. Bin ich nicht so sicher. Also ich glaube, das, was da kommt, ist vielleicht potenter, als man glaubt. Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass das WeFox-Geschäftsmodell viel wird, aber es gibt Geschäftsmodelle, die können was werden, wenn sie sich mit Dritten zusammentun und die Internetkonzerne, die gucken sich das ganz kühl an und wenn sie da eine Chance sehen, mit wenig Aufwand auf Basis ihrer Daten, die sie haben, einen guten Gewinn zu machen, dann werden sie auch in den Markt gehen. Es ist also immer lustig, dass gesagt wird, ja, Google und Amazon kommen nicht in den Versicherungsmarkt. Also Google ist schon da, ist einer der größten Vermittler. Die verdienen sehr viel Geld, viele Millionen, vielleicht sogar Milliarden mit ihren Anzeigen. Und Amazon macht selbst Versicherung für seine Verkäufer und schreibt dabei den Risikoträgern vor, was sie anbieten sollen und wie sie die Schadenbearbeitung machen sollen. Also, dass da nichts, dass die nicht da sind, glaube ich nicht. Aber die sind noch nicht in der Not, dass sie da groß was machen müssen. Wenn sie da mal in die Not kommen, werden sie auch zuschlagen, bin ich ziemlich sicher. Und dann kann man sich die Insurtechs, die da sind, auch für sowas sehr nützlich machen.
Großes Thema bei der Messe war auch Embedded Insurance. Das ist jetzt gerade das, was gerade so der heiße Scheiß ist, über das, was jeder in seinem Vortrag erwähnen muss, dass das unglaubliches Zukunftspotenzial hat. Also quasi Policen, die mit Produkten verkauft werden.
Genau.
Aber ich bin gerade noch nicht so davon überzeugt, dass das so wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Weil, also auch vor allem, um diese ganzen gigantischen Versicherungslücken zu stopfen, die wir auch haben. Weil es stimmt zwar, vielleicht kann ein Bauer aus Schwellenländern, wenn er Saatgut kauft und damit gleich eine Police kauft, sich besser gegen Dürre absichern, als wenn er das jetzt am Markt tun würde. Aber oft sind diese Policen, die da so verkauft werden, auch ziemlicher Schrott, glaube ich. Also es sind halt oft solche Sachen wie Reisegepäckversicherung oder die Smartphoneversicherung, ja, die jetzt vielleicht viele Ausschlüsse hat, denn nicht leistet, wirklich, wenn der Kunde sie braucht.
Reiseausfall, was bei Corona nicht leistet, ist ein Riesenthema im Moment.
Ja, und oder auch Policen, die der Kunde mit dem Produkt abschließt und vielleicht auch danach sofort vergisst. Also das macht natürlich, das ist natürlich für den Versicherer sehr bequem, aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich die Probleme der Zukunft löst.
Das nicht, aber es ist schon ein interessantes Geschäftsfeld, vor allem, weil es unglaublich lukrativ ist. Beispiel, ich hatte ein Elektrofahrrad, das ich sage hatte, weil es mir gemobst wurde, und ich hatte beim Händler eine Versicherung abgeschlossen. Ich habe dann nachgeguckt, die war etwa 40% teurer als eine ähnliche Versicherung, die ich bei Check24 oder so hätte abschließen können. Trotzdem habe ich es über den Händler gemacht. Warum? Als es geklaut wurde jetzt, hat der Händler 2 Stunden gebraucht und die Sache war erledigt. Ich habe mit dem Versicherer nie kommuniziert. Ich habe dem Händler gesagt, es ist da und da geklaut worden, hier ist die Anzeige bei der Polizei. Und 2 Stunden später hatte ich die Zusage, nein, Entschuldigung, 2 Tage, er hat sich 2 Stunden gekümmert. 2 Tage später kam die Zusage, ja, kannst du dir ein neues Rad aussuchen für denselben Wert. Das ist ein Vorteil, den Sie als Versicherungskunde unglaublich schätzen, weil ich mir mit dem Fahrradhändler zu tun habe, nicht unbedingt mit dem Versicherer, verstehen Sie?
Ja.
Und das ist bei vielen solchen Lifestyle-Geschichten wird das passen. Also, aber ich gebe Ihnen recht, gerade die komplexen Risiken, die schwierigen Risiken und sowas. Nee, da wird man mit Embedded Insurance nicht sehr viel weiterkommen. Und wie gesagt, Reiseversicherung ist ein Riesenthema im Moment, weil auch Reisekranken ist ein Riesenthema, weil die Reisekranken hat ja in Ländern, wo die Inzidenz über eine bestimmte Grenze war, gar nicht geleistet, auch wenn die Menschen was ganz anderes hatten. Die waren dann per se ausgeschlossen. Dasselbe jetzt, wenn du wegen Corona nicht reisen kannst, ist deine Reiseausfallversicherung nichts wert. Und das ärgert viele Menschen. Und also insofern, diese Embedded Insurance muss dann auch ein bisschen, sagen wir mal, sicherer sein im Sinne davon, dass man alle Risiken wirklich abdeckt, die man da versichern will. Haben Sie sowas? Irgendwas Embedded?
Nicht, dass ich wüsste, nein. Ich habe bisher immer eher bewusst gekauft.
Oh ja, okay.
Das war es auch schon wieder mit dem Wochenspot für diese Woche. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank. Tschüss.